Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hallo Andreas, grüße dich.
Hallo Shazeb.
Hi. Wieder eine neue Episode. Ich habe ja die letzte Episode, die wir jetzt ausgestrahlt haben, richtig genossen. Die habe ich mir nochmal angehört. Und ich fand es irgendwie super spannend. Ich habe auch einige Leute gehabt, die mich darauf angesprochen haben, die total extrem reagiert haben auf Musk, ja, oder gefragt haben, wer ist eigentlich Nadella? Daran siehst du auch, dass manche Leute einfach durch Bekanntsein diskutiert werden. Ob es gut ist oder schlecht, ist nochmal eine andere Frage, ne? Also gewissermaßen so ein Trump-Effekt.
Ja, mich hat es nochmal erinnert an, du kennst vielleicht auch das Level 4 und Level 5 Leadership, ne? Dass du sagst, letztendlich strahlst du nur selbst und hast aber nicht einen nachhaltigen Effekt und baust nicht die Strukturen auf, dass das Unternehmen auch ohne dich funktioniert. Und ich glaube, das hast du ja auch in deinem LinkedIn-Post nochmal beschrieben, im Grunde genommen, dass immer die Frage ist, ist das auf eine Person gemünzt und zugeschnitten oder ist es eine gesamte Struktur, die du schaffst, die auch ohne dich dann funktioniert, was ja eigentlich das ideale Ziel sein sollte von Executives. Aber beides natürlich tolle Leader, bin ich weiter dabei, in ihrer jeweiligen Art und Weise.
Ja, das ist echt ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass der Fokus sein muss darauf, dass die Person, auch wenn die Person so eine wichtige Rolle spielt, das System verändert. Also das sieht man ja auch manchmal in der Politik, dass Parteien, die sich um eine Person drehen, da ist dann schon so die Kritik da, was ist eigentlich in der Partei noch übrig ohne sie? Und genauso ist es natürlich auch in Firmen. Du willst natürlich ein System haben, in dem das quasi stabil ist, wo du eine Person hast, die zwar bestimmte Ideen reinbringt in die Firma, aber dass die Firma auch ohne diese Person weiterleben kann, mit den Werten, mit diesem System. Und ich glaube, das muss eigentlich das Ziel sein. Und deswegen auch die Frage in meinem Post, was würde eigentlich passieren in all den Firmen von Elon Musk, wenn er nicht mehr da wäre?
Was denkst du?
Also ich glaube, dass das ähnlich sein wird wie jetzt bei Apple. Der Steve Jobs, der hat ja regelmäßig Dinger rausgehauen, so wie auch der Elon Musk. Und ich bin mir sicher, dass auch er seine Leute immer wieder auf Trab gehalten hat und die ihn für größenwahnsinnig gehalten haben. Aber wenn du jetzt verfolgst, was mit Apple passiert ist, seitdem er weg ist, waren es ja nicht mehr wie früher diese Sprünge auf ein wahnsinnig höheres Plateau, sondern das ist eher so ein kontinuierliches, langsames größer werden.
Ja, vielleicht braucht es dann einfach nochmal jemanden, der das Ding umbaut. Ne? Also ich sehe auch hier Microsoft, früher Bill Gates oder auch Steve Ballmer, ne? Auch ja Persönlichkeiten, anders als Elon Musk natürlich, aber auch Visionäre und Leute, die das Ganze auf sich zugeschnitten haben. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis jemand wie der Satya Nadella das umgebaut hat, in der Form, wie er es getan hat. Und dann siehe da, puff, wieder eine super erfolgreiche Firma. Ne? Aber zwischendurch hat Microsoft ja ganz schön federn lassen müssen, im Vergleich zu vielen anderen, immer noch lukrativ und profitable Firma natürlich gewesen, aber nicht in der Art und Weise wie andere, aber hat sich wieder extrem gefangen. Manchmal braucht es dann vielleicht auch ein bisschen Zeit, um das wieder umzustellen. Aber das soll eigentlich nicht unser Thema sein. Reflexion zur letzten Episode. Du hast ja was nochmal recherchiert und ein Thema rausgefunden, das uns ja in vielen Perspektiven und Dimensionen schon mal vorgekommen ist, aber noch nicht in der Struktur. Willst du uns da ein bisschen was zu erzählen, wie du drauf gekommen bist und was es ist?
Sehr gerne. Also es geht um ein Buch, das ich empfohlen bekommen hatte. Das habe ich mir angeschaut. Das heißt The Career Workbook. Und natürlich ist in diesem Career Workbook das eine oder andere drin. Wir können dann auch später in den Shownotes mal einen Link teilen zu Amazon, dass wir das Buch verlinken. Jedenfalls gibt es in diesem Buch verschiedene Kapitel und ein Kapitel nennt sich The 12 Pleasure Points of Work, was sich so übersetzt wie die 12 Punkte des Vergnügens auf der Arbeit. Ein bisschen jovial geschrieben. Und hier sind tatsächlich 12 Punkte aus der Sicht des Autors, die auf der Arbeit essentiell sind, dass man Vergnügen hat, ja. Und wir haben uns im Vorfeld ja auch unterhalten darüber, welche dieser 12 Punkte für uns beide jeweils interessant sind. Wir beide haben ja 2 Punkte so rausgegriffen. Aber was hältst du davon, wenn wir einfach mal die 12 kurz darlegen?
Genau, gehen wir doch mal kurz durch jeden einzelnen Punkt und dann aber gehen wir auf einige ein bisschen tiefer ein, auch mit unseren eigenen Beispielen und Erfahrungen.
Also der erste Pleasure Point of Work ist The pleasure of making money, also das Vergnügen, auf der Arbeit Geld zu verdienen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist
The pleasure of beauty, das Vergnügen der Schönheit oder des Designs auch nochmal dabei da zu haben.
Ja, genau. Und das dritte ist the pleasure of creativity, das Vergnügen an Kreativität.
So, dann haben wir the pleasure of understanding, das Thema Lernen.
Genau, etwas verstehen, etwas begreifen, lernen, auch nicht unwichtig für viele. Und Nummer 5 ist dann the pleasure of self-expression. Das hast du vorhin übersetzt mit Selbstverwirklichung. Ich würde da noch ergänzen, sich selbst irgendwie zum Ausdruck bringen.
Genau, auch guter Punkt. Dann haben wir den sechsten Punkt, The Pleasure of Technology. Haben wir es ja auch immer mal wieder, das Thema Technologie und wie ich es nutzen kann, wie ich es einsetzen kann, wie es mir hilft oder wie es sich fortentwickelt. Ganz, ganz interessanter Punkt.
Genau, dann Nummer 7, The Pleasure of Helping Other People, also anderen helfen können.
Und Nummer 8 haben wir The Pleasure of Leading, ein Thema, was uns ja hier begleitet als Kernelement unseres Podcasts.
Genau, The Pleasure of Teaching ist Nummer 9, also anderen was beibringen können. Und 10 ist?
Nummer 10 haben wir The Pleasure of Independence, die Autonomie hier das Thema, ja, dass ich eine Unabhängigkeit erreichen kann, auch im Arbeiten, wie ich arbeite, an was ich arbeite.
Genau, Nummer 11, The Pleasure of Order, also das Vergnügen daran, Struktur zu haben.
Und der 12. Punkt, The Pleasure of Nature, das Vergnügen der Natur und wie ich die in Einklang bringen kann mit meinem Arbeitsleben.
Also wir haben uns ja beide im Vorfeld zwei Sachen ausgesucht, die wir so ein bisschen näher beleuchten wollen. Und bevor wir da reingehen, würde ich gerne nochmal ergänzen, wir haben ja auch ein paar Mal gesprochen über Dan Pink. Dan Pink hat sehr viele Studien zum Thema Motivation sich durchgelesen und hat dann gesagt, dass man Menschen motivieren kann, wenn drei Dinge zutreffen. Nummer eins, wenn man autonom arbeiten darf, also freiwillig arbeiten darf, ja, also oder die Art, wie man etwas macht, ist einem freigestellt. Nummer zwei ist die Möglichkeit, weiterzuwachsen, zu lernen. Und Nummer drei ist ein Sinn, also man zahlt auf etwas Höheres, Größeres ein. Und die Worte, die er benutzt, weil natürlich angloamerikanische Forschung, ist Autonomy, Mastery und Purpose.
Genau, Autonomy, Mastery, Purpose. Wenn die drei Themen gegeben sind, ist die Motivation auch da oder diese drei Faktoren beeinflussen die Motivation. Bisschen anders als die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die auch viele kennen, sondern eher das Thema, wie kann ich denn auch Motivation vielleicht beeinflussen?
Ja, und genau diese drei Punkte, würde ich sagen, sind definitiv auch hier drin. Wir haben das Thema Autonomy, so ein bisschen bei Self-Expression. Wir haben das Thema Lernen bei Learning und Purpose war ja auch mit dabei in einer Form, die vergleichbar ist, sage ich mal. Und wir haben uns ja beide jetzt zwei Punkte rausgegriffen und zwar chronologisch. Du fandest spannend, nochmal rein zu zoomen in das Thema Pleasure of Making Money. Dann hatte ich noch reingegeben das Thema Pleasure of Beauty. Dann hast du gesagt Pleasure of Leading und dann habe ich zum Schluss noch gesagt The Pleasure of Teaching. Und vielleicht können wir mal diese vier Punkte nehmen und da reinzoomen. Da sind ja manche dabei, wie zum Beispiel Making Money oder Leading, über die haben wir schon mal gesprochen oder öfter gesprochen. Und die anderen beiden sind, glaube ich, so ein bisschen, ja, so am Rand vielleicht. Aber ich finde die super interessant und deswegen... Let's dive in.
Genau, und ich denke, beim Thema Making Money oder Pleasure, da werden jetzt einige sagen, naja, ist das für alle denn ein Pleasure oder eine Notwendigkeit? Und jetzt bin ich bei der eben erwähnten Bedürfnispyramide und auch der Dan Pink hat ja das auf Wissensarbeiter erstmal fokussiert, seine Studien, ja, gesagt, naja, irgendwann hilft halt ein monetärer Anreiz nicht mehr, weil das im Grunde nicht mehr zu mehr Glück führt, sondern da müssen andere Faktoren her. Aber bis dahin muss man auch erstmal kommen, ja. Das ist die Grundlage, ja auch zum gewissen Grad, dass ich mich auf die anderen fokussieren kann, dass ich gehaltsmäßig, geldmäßig mich oder andere auch in meinem Umfeld versorgen kann. Aber ich glaube, was hier noch mit reinspielt, warum das eher als Pleasure genannt ist, als einer der Faktoren, ist natürlich auch, weil es zwei Dinge bringt. Mir bringt es ja Geld, das mal beiseite gerade, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber es gibt mir auch eine Bestätigung, dass das, was ich tue, eine Anerkennung hat. Dass das, was ich tue, irgendeinen Mehrwert, einen Nutzen für jemand anderes ja bringt, weil jemand bereit ist, dafür irgendwie was zu zahlen. Ja, also ist im Grunde nicht das Geld selber, sondern das, was es ausdrückt, ja auch ein Faktor hier, der zum Pleasure führt. Plus, und da hast du eine nette Anekdote dazu, dass es nochmal ein anderes Gefühl dir gibt, wenn du selber etwas machst, dafür Geld bekommst und dir davon etwas kaufen kannst. Vielleicht kannst du dir nochmal gerade bringen, was du deinen Kindern da beibringst.
Ja, genau. Also im Vorgespräch hatte ich dir mal erzählt, dass meine Kinder dann mal gefragt hatten irgendwann, wann können sie mal Auto fahren? Und dann habe ich halt erzählt, dass in Deutschland typischerweise der Führerschein dann frühestens ab 17 möglich ist mit begleitetem Fahren und ab 18 dann alleine. Und ich habe dann erzählt die Anekdote mit dem ersten Auto. Man kann natürlich die Erwartung stellen an die Eltern, dass sie einem dann irgendwie ein kleines Auto, einen Gebrauchtwagen hinstellen vor die Tür. Ich habe meinen Kindern aber gesagt, dass das Vergnügen, etwas selbst aus eigener Kraft Verdientes zu nutzen, um ein Auto zu kaufen, viel, viel größer ist. Und ich habe das Beispiel aus meiner eigenen Jugend genannt, weil ich damals das alte Auto meiner Mutter bekommen hatte. Das war ein japanisches Mittelklasse-Auto, aus meiner Sicht damals ein Top-Auto. Das bin ich dann gefahren, aber ich habe dann ein, zwei Jahre später durch Nachhilfe hart verdientes Geld und auch durch die Arbeit damals bei meinem ersten Software-Arbeitgeber, Mindjet, habe ich dann Geld verdient über ein paar Monate hinweg und habe mir dann für, glaube ich, 6.500 Mark waren das damals, ein Auto gekauft. Und das Vergnügen, dieses Auto zu fahren, ist unvergleichbar gewesen, weil du siehst halt das Auto, du fährst es und du weißt, ich habe mir das selbst erarbeitet. Und genauso auch die Anekdote, wenn ich jetzt als Berater beim Kunden vor Ort bin und ich berate den und ich helfe dem und wenn ich dann vom Hof fahre und weiß, ich habe ihm heute irgendwie weitergeholfen und dafür zahlt er mich, das ist ein extrem gutes Gefühl.
Genau, das ist das auch, was ich jetzt gerade in der eigenen Firma, in dem Aufbau erfahre. Ja, natürlich kannst du Kunden akquirieren und kannst denen umsonst mal einen Service geben, weil du da zum Kunden willst. Aber wenn du jemanden hast, der dann dafür Geld zahlt, ist das ein anderes Gefühl. Ja, dann weißt du, hey, irgendwie jetzt hast du einen Spot getroffen, wo du diese Punkte, was dir Spaß macht, übereinbringst mit dem, wofür Leute auch bereit sind, etwas zu geben, weil es einen Wert hat. Ich glaube, darauf kommt es dann letztendlich nochmal an.
Ja, total. Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch nochmal hervorheben, wir haben ja schon mal über das Thema Geld im Zusammenhang damit gesprochen, dass wir sagen, das ist ein Hygienefaktor. Also Geld würde ich nicht auch Monate, nachdem du dann eine Gehaltserhöhung hast, morgens aus dem Bett holen und du wirst sagen, juhu, ich habe jetzt hier irgendwie das und das Gehalt. Irgendwann wird es einfach zu einem Nebenthema oder zu etwas, das läuft mit und du denkst nicht ständig drüber. Deswegen Hygienefaktor. Also es wird eher zu einem Problem, wenn das Geld nicht stimmt. Aber Dan Pink beschreibt ja eigentlich, dass das Geld eigentlich kein Motivationsfaktor ist. Aber was wir hier besprechen, ist weder dieser Aspekt noch der Aspekt, dass viele Leute, ja eigentlich die überwältigende Mehrheit, das Geld braucht, um sein Leben zu bestreiten. Darum geht es hier nicht, sondern es geht hier bei dem Thema The Pleasure of Making Money, dass wir erklären wollen, es kann auch schön sein, wenn du deine Arbeit, die du machst, die du gerne machst und vielleicht auch gut machst, unmittelbar auch verknüpfst mit dem Aspekt Geld. Und ich glaube, das können vielleicht viele Unternehmer besser nachvollziehen, die dann zum Beispiel irgendwo Ware kaufen und diese Ware dann verkaufen und dann sofort spüren, ich habe jetzt durch diesen Deal x Euro gemacht. Und dieses Gefühl, dass man selbst wirksam eben Geld verdient und im Prinzip das Geld verdient verbindet mit den ultimativen Tätigkeiten, die man gemacht hat. Ich glaube, das kann wirklich zu einem positiven Gefühl führen.
Ja, genau. Und der letzte Aspekt vielleicht noch, ich arbeite mit einigen Startups auch zusammen und da der Zeitpunkt, an dem es einen Profit gibt, der wird ja bejubelt, zumindest im deutschen Kontext. Da ist ja nicht nur Wachstum das Thema, sondern auch wirklich Profitabilität irgendwann. Und die wenigsten Startups schaffen es ja in der Tat, da hinzukommen überhaupt. Aber wenn du es dann schaffst, dann habe ich jetzt einige Gründer gesehen, die da jubelnd schreiend im Dreieck gesprungen sind, auch wenn es nur ein Euro Profit war, aber es war profitabel. Ja? Und damit hast du so eine gewisse Grenze erreicht, dass du weißt, hey, das hat sich gelohnt, was ich hier getan habe.
Ja, total schön. Fehlt dir noch irgendwas bei dem Thema, das du gerne besprechen würdest? Pleasure of making money.
Aber bestimmt ganz viel, aber lass uns mal die anderen anschauen, da sind ja auch noch ein paar gute Punkte drin.
Gerne, also das zweite, das kommt ja von mir, The Pleasure of Beauty. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du reagierst, weil ich würde gerne Beauty ersetzen durch Ästhetik, weil Ästhetik ist ein Wort, das kann man noch so ein bisschen besser greifen, finde ich. Also Schönheit oder Beauty ist so allumfassend irgendwie. Ästhetik ist schon konkreter. Und was meine ich damit, wenn ich sage The Pleasure of Beauty oder Aesthetic? Erstmal starte ich damit, dass ich sage, Ästhetik hat für mich im Leben einen insgesamt hohen Stellenwert. Ich lege Wert drauf, gut mich anzuziehen, dass ich irgendwie ordentlich bin. Ich lege Wert darauf, dass wenn ich einen Raum verlasse, dass der ordentlich ist, dass er sauber ist. Ich lege auch Wert darauf, dass mein Haus irgendwie ordentlich und sauber ist und schön eingerichtet ist, weil mir das was gibt. Ich kann mir viel abgewinnen von Ästhetik. Und das beinhaltet auch, wie du dich ausdrückst, wie du sitzt und so weiter und so weiter. Das muss nicht verkrampft sein, sondern das muss natürlich sein. Aber trotzdem finde ich, sehe ich einen Wert in Ästhetik, in Schönheit. Und das Gleiche gilt auch für die Arbeit. Also ich erinnere mich daran, als ich meine ersten Gespräche hatte mit MHP. Die Art, wie diese Gespräche geführt wurden, die Klarheit, die Struktur und auch wie E-Mails formuliert wurden, wie diese Firma Posts macht oder wie die Räume eingerichtet sind. Das ist alles irgendwie geschmackvoll ästhetisch gemacht. Das macht mir Laune. Also da habe ich Lust zu arbeiten. Das ist genauso wie wenn du in ein schönes Hotel kommst, in eine schöne Lobby oder du kommst in ein schön eingerichtetes Büro mit geschmackvollen Möbeln. da habe ich eine ganz andere Prädisposition, Einstellung, Bock, Laune, als wenn das jetzt lustlos gemacht ist. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das vor allen Dingen jetzt auf das, was du sagst, sehr gut nachvollziehen, weil die dich nicht kennen, wissen das vielleicht nicht zwingend, nur von den Bildern. Du bist halt immer auch gut angezogen. Ja, das ist einfach so ordentlich, stylisch, nicht over the top, ja, sondern dem Thema angemessen. Also das resoniert. Aber auch Ästhetik hat ja auch was, wie du schön sagst, eine Struktur irgendwo. Es gibt mir ein gewisses Gefühl, was du da sagst. Es hilft mir mental irgendwie von der Einstellung auch anders zu denken, vielleicht positiver zu sein. Und mir fällt da fairerweise auch mein ehemaliger Chef hier von Nanotemper ein, der dann auch sagte, hey, warum müssen denn Laborgeräte hässlich sein? Ja, warum soll das immer so ein Kasten sein? Können wir die Dinger nicht auch cool machen, dass die aussehen wie, keine Ahnung, wie ein Raumschiff oder manchmal weiß ich nicht genau, wie die aussehen, aber die sehen halt in der Tat von Nanotemper, ja, die sehen ästhetisch aus, die sehen cool aus. Ja, da hat er drauf geachtet, auch dass die passend sind zur Desk, zur Benchfarbe. Ja, da hat er herausgefunden, dass in USA die Benches eine andere Farbe haben als in Europa und hat dann die Farbkombination umgestellt, weil er sagt, das hat einen Anspruch und das finde ich cool. Das hat so ein bisschen diese Apple-Philosophie, dass du sagst, das ist nicht nur funktional, sondern es hat auch einen Design-Aspekt. Und die Designer unter uns werden ja sagen, Design ist ja Funktionalität, auch in einer gewissen Form. Finde ich einen sehr schönen Aspekt.
Ja, total. Also resoniert komplett bei mir. Und ich muss immer denken an diese Anekdote von Steve Jobs, habe ich letztens meinen Kindern erzählt. Der Steve Jobs, sein Vater war ja auch so ein Design-Fetischist. Und sein Vater hat irgendwann mal so einen Zaun gebaut in seinem Garten und der Zaun war von der Frontseite genauso schön wie von der Rückseite, obwohl die Rückseite zu einer Wand vom Nachbarn stand. Also die konnte keiner sehen. Und dann hat er Steve seinen Vater gefragt, als Kind, ne, Steve Kind, fragt seinen Vater, Papa, warum muss die Rückseite vom Zaun dann auch gestrichen sein? Das sieht doch keiner. Und dann antwortet der Vater, aber ich weiß es. Also der Anspruch, etwas schön zu machen, auch das Handy von innen schön zu machen, das verstehe ich. Ist natürlich, gut, man kann drüber streiten, ne? Also es gibt andere Dinge, die man machen muss, auch machen kann. Aber wenn du jetzt ein MacBook vergleichst mit einem normalen Notebook von anderen Firmen, die haben zwar jetzt nachgelegt, auch was die Oberflächen und so weiter, die Haptik angeht, aber bis vor 10 Jahren, wenn du dir so ein altes ThinkBook anschaust, die waren ja hässlich, ja, die waren ja irgendwie funktional. Funktionalität war oben, Feature-getrieben und nicht Design-getrieben. Aber es gibt sehr viele Menschen auf dem Konsumentenmarkt, die legen viel Wert auf Design. Und ich finde sogar, Design, das natürlich ist, ist meistens nicht eckig, sondern rund und irgendwie flowy. Und ich habe übrigens letztens mit Mobina, die hat ja null mit Autos zu tun, interessiert sich null für Autos, aber ich ja schon. Und ich habe mit ihr letztens diskutiert darüber, was sind eigentlich die schönsten Autos, die je gebaut wurden. Und für mich ist das also mit Abstand das Jahrzehnt der 60er. In den 60ern wurden die schönsten Autos gebaut. Könnt ihr einfach mal googeln, ja, die Zuhörer. Googelt einfach mal Vintage 60s Cars. Da werdet ihr so wunderschöne Formen finden von Ferrari und Lamborghini und Aston Martin, Fiat, Alfa Romeo. Tolle Autos, die sehen immer noch zeitlos aus. Deswegen nochmal Kreis schließen. Ihr merkt, bei dem Thema gehe ich ab, ja. Sinn für Ästhetik ist für mich zumindest extrem wichtig.
Und dazu natürlich der Kontrast in den 80er Jahren, der Lamborghini Countach oder der Ferrari Testarossa, der nichts mehr mit Rundungen zu tun hat, der auch unbeherrschbar genau war zum Fahren, dysfunktional, ja. Ja, aber ein paar haben sich trotzdem da eingekauft, ne? Wir immer nicht.
Ja, ja, aber immerhin, also das ist, diese Fahrzeuge stehen ja auch für eine Ära, ja, und lustigerweise der Lamborghini Countach, das Auto sieht aus wie so Wedge, ne? Also wie so ein, wie nennt man das im Deutschen?
So ein Keil. Ja.
Wie ein Keil, genau. Und diese Wedge-Shape, würde man ja denken, hat einen super CW-Wert. Das Ding hat einen furchtbaren CW-Wert.
Deswegen sage ich, du konntest ihn ja kaum beherrschen auf der Rennstrecke. Ne? Das Ding ist ja eigentlich mies gewesen.
Ja, ja, total lustig. Also der Sinn für Schönheit. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen wollen, Andreas. Mein Schwiegervater hat mir mal vor ein paar Jahren gesagt, der ist ja Unternehmer, der war in Dubai unterwegs auf einer Geschäftsreise und der saß dann mit einem Geschäftspartner in so einem schönen Hotel mit so einer riesengroßen Lobby mit wahnsinnig hoher Decke. Und da meint er, während er da drin sitzt, da hat er ganz große Visionen plötzlich gehabt. Und das will ich auch nochmal mit zu denken geben. Also ich glaube, dass der Laptop, mit dem du arbeitest, der Tisch, an dem du sitzt, der Raum, in dem du sitzt, und das Gebäude, in dem du sitzt, das hat einen Impact auf dein Denken, auf deine Haltung. Und deswegen glaube ich, ist das kein unwichtiges Thema. Also das Vergnügen daran, von Schönheit umgeben zu sein, das ist für mich ein wichtiger Wert.
Was haben wir als nächstes?
Das dritte ist wieder von dir.
Genau, The Pleasure of Leading. Viele, die uns zuhören, sind ja auch, entweder sind es Leader oder wollen welche werden. Ne? Oder sind es vielleicht auch informell. Und da denke ich mir, warum ist das eigentlich so? Ja, warum ist das ein Pleasure, Entschuldigung? Ja? Weil wir haben ja auch immer mal wieder davon geredet, dass Leading nicht für jeden etwas Positives ist, sondern viele stehen damit auch unter Druck. Und einige Menschen nehmen die Aufgabe auch wahr als schwierig. Ja? Und wir haben ja auch immer mal wieder besprochen, Leader sind nicht nur die schönen Seiten, sondern auch, du musst auch Dinge ansprechen, die vielleicht auch mal schwierig sind. Und trotzdem ist es hier ein Pleasure Point genannt. Und das dachte ich mir, lass uns das mal besprechen, warum das im positiven Sinne auch ein Pleasure ist und nicht nur eine Bürde sozusagen. Das war der Grund, warum ich es rausgenommen habe.
Finde ich total einen schönen Gedanken. Ich habe noch einen anderen. The Pleasure of Leading heißt ja, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, nicht nur Teams zu führen, sondern auch sich selbst zu führen. Ich finde, wenn du in einem Unternehmen drin bist und die Möglichkeit hast, dich unter, ich sag mal, dieser Laborbedingung, das ist halt ein anderes Labor als das zu Hause, dann kannst du dir neue Ziele setzen. Du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel agiler Coach werden oder ich möchte zum Beispiel mir eine Programmiersprache beibringen oder ich möchte zum Beispiel andere inspirieren, bestimmte Dinge zu tun oder auch ich möchte Menschen weiterentwickeln. Das ist ja auch ein Pleasure, wenn du sagst, ich entwickle mich und auch andere Menschen in diesem und diesem Umfeld auf der Arbeit weiter. Das ist für mich auch Pleasure of Leading. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Ja, das ist ein guter Punkt. Selbstführung und auch Führung anderer und Führung von Organisationen. Und ich glaube, da ist auch, was macht einem Spaß? Wofür hat man auch ein gewisses Talent? Ja, die Frage, weil auch hier lässt sich das erlernen. Vieles davon lässt sich ja erlernen, was Leadership angeht. Aber wenn du da nicht so das Händchen für hast, wenn du nicht ein echtes Interesse am Menschen hast, an anderen oder an Organisationsformen, dann wirst du dir damit vielleicht schwer tun. Ja? Dann ist das vielleicht Pleasure nicht mehr ganz so gegeben. Ne? Aber wenn du da ein paar Voraussetzungen mitbringst, dann kannst du natürlich auch Ideen verwirklichen. Und zwar nicht nur deine, sondern auch die von anderen. Das finde ich das Spannende, das, was du auch gerade sagst. Es geht ja nicht nur um mich selber. Ja, da geht's drum. Ich habe da die Möglichkeit, etwas mich selbst zu managen, zu leaden. Aber ich kann auch die Ideen von anderen befeuern, katalysieren, ja, im Beschleunigen vielleicht auch und herausbringen. Und habe dann auch selber vielleicht ein Glücksgefühl. Ich muss ja gar nicht im Vordergrund stehen. Ich weiß, ich habe jemandem geholfen, eine Idee zu realisieren, die einen gewissen Impact hat. Ja, und das finde ich, also für mich persönlich ist das ein großer Treiber, dass ich sehe, hey, da hat jemand was durch meinen Rat oder meine Guidance oder Coaching etwas herausgebracht, was wirklich funktioniert, was einen Mehrwert bringt, was ein Problem gelöst hat. Ja, und die Person, die das erfunden hat oder die den Punkt aufgebracht hat, weiß auch, hey, das habe ich gemacht, ja, sondern nicht der Andreas irgendwie, sondern das habe ich gemacht. Das finde ich ganz wichtig, dass es nicht dann kommt, der Leader hat dann Nachhilfe gegeben, sondern hat vielleicht ein paar Fragen gestellt, die spielen aber dann keine Rolle mehr, weil die Organisation selber die Lösung findet. Ganz wichtiger Punkt für mich.
Ja, total schön und das geht ja auch ein bisschen Richtung Purpose. Ne? Also du gibst deinem Leben oder deiner Arbeitszeit mehr Sinn, weil du merkst, dass durch bestimmte Impulse, die du gegeben hast, sich Dinge weiterentwickeln, Menschen oder auch Organisationen.
Mein Titel, ich bin ja nicht so titelverrückt, aber und ich habe den auch kritisiert, bei Roche war ja irgendwann mal Catalyst, HR Catalyst Deutschland. Und da habe ich mich ja anfangs ja darüber lustig gemacht, also was soll denn das jetzt sein, Katalysator, also bin ich jetzt der Cut hier. Aber im Nachhinein fand ich das richtig cool, weil ja, was macht ein Katalysator? Der beschleunigt Dinge oder reinigt Dinge auch. Und genau das ist es ja, eine Reaktion zu beschleunigen oder auch zu verlangsamen. Auch das machen Katalysatoren, habe ich mir dann sagen lassen. Je nachdem, wie es gerade passt. Also du bist so ein bisschen der Dirigent, aber das Orchester, das spielt halt selber. Ja, du hast da zwar einen gewissen Einfluss und du hast gar keinen kleinen Einfluss, aber das eigentliche Talent, jetzt bleibe ich bei dem Orchesterbild, das ist bei den einzelnen Leuten da. Und du bringst es nur in Harmonie irgendwo. Und deswegen finde ich Katalysator als Titel zwar immer noch seltsam, aber eigentlich ganz gut passend.
Bin voll dabei und es gibt ja auch andere Begriffe wie Multiplier, das ist auch ganz schön. Andreas, ich würde gerne mit Blick auf die Zeit auf das vierte und letzte kommen. Das ist The Pleasure of Teaching. Das kam ja von mir, deswegen würde ich das gerne aufgreifen. Ich will zunächst einmal sagen, genauso wie das Thema Pleasure of Beauty ist das Thema Pleasure of Teaching für mich ein sehr lange schon wichtiges und schönes, positives Thema. Du weißt ja, dass ich an der Mannheim Business School auch unterrichte. Ich habe da einen Kurs, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Der Kurs ist auch passend zu unserem Podcast Organizational Behavior und Change oder auch wahlweise Organizational Behavior und Leadership. Dieses Teaching ist für mich so eine schöne Sache. dass ich, hoffentlich hört keiner von der Mann in Business School zu, dass ich das auch kostenlos machen würde. Das gibt mir so viel, dass ich, wenn ich da stehe und die Leute begleite und auch die Breakout Groups unterstütze, dass ich davon, obwohl das anstrengende Tage sind, aber immer voller Energie wieder nach Hause komme. Und genau das Gleiche ist für mich auch auf der Arbeit der Fall. Also wenn ich die Möglichkeit habe, jemandem was mitzugeben, dann gibt mir das umgekehrt sehr viel. Und ich habe das von meinem ersten Basketballcoach mal gehört, als eine sehr unintuitive Formel. Der hat gemeint, hey, je mehr du anderen von deinem Wissen gibst, desto mehr Wissen aggregierst du auch selber. Und ich habe das früher nie verstanden. Ich habe mir das so vorgestellt, stell dir mal vor, es sind so Lego-Blöcke. Jeder Lego-Block stellt ein Wissensbyte dar. Ja? Jetzt gebe ich mein Wissensbyte weiter und meine Logik war immer, das ist ja dann weg. Aber das war falsch gedacht, weil wenn du was jemandem beibringst, dann ist dein Byte ja nicht nur noch bei dir, sondern der bereichert sich weiter, weil du siehst ja auch das Feedback vom anderen. Das heißt, du lernst durch das Lehren selber noch mehr. Und speziell bei der Mannheim Business School, der Kurs, den ich gebe, der ist ja nicht für Bachelor- oder Masterstudenten, das ist ja im Prinzip Higher Studies, wenn Leute schon arbeiten. Die Menge von realem Feedback, die ich aus der Wirtschaft zurückbekomme, das bringt mich sogar auch weiter. Und deswegen finde ich das immer so paradox. Also wenn du jemandem was beibringst, verlierst du nicht, sondern du gewinnst. Ich glaube, man unterschätzt, wie viele Leute das wertschätzen auch. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man das anbietet. Ich komme ja nicht um die Ecke und sage, ich bringe dir jetzt mal was bei. Sondern das geht ja dann auch über Fragen. Du stellst Fragen. Wie machst du das? Warum machst du das so? Hast du schon mal daran gedacht? Das ist ja auch ein Vorgang, in dem du was beibringst, in dem du jemanden vielleicht auch challengest oder einen anderen Approach jemandem zeigst. Und deswegen finde ich das extrem wichtig und schön.
Ja, schön, schön gesagt. Und das Thema mit dem, du würdest das auch umsonst machen, da hast du natürlich trotzdem the pleasure of making money dann daneben. Ne?
Das, stimmt, das, ja, da, ganz genau.
Wusstest du eigentlich, dass ich mal Lehrer werden wollte und dass ich sogar ein Praktikum als Lehrer gemacht habe? Habe ich das mal erzählt?
Das erste ja, das zweite nein.
Ich habe mal in der Schule, also ich dachte, Lehrer sein ist ganz cool, weil auch das Thema Lehren mich angesprochen hat, habe dann in der Grundschule ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, um Gottes Willen, ja, ich komme hier gar nicht zurecht, in dem Falle Lärmpegel über aller Kanone, ja, und die Kinder machen halt, was sie wollen. Also ich war da total überfordert mit und ich glaube, nach 2 Wochen war ich so fertig, obwohl das nur 4-Stunden-Tage waren, ging nicht, ja, und habe dann gesagt, okay, Lehrer werde ich auf keinen Fall. Im Nachhinein habe ich gemerkt, ich glaube, das Ganze natürlich vollkommen falsch angegangen, konnte es aber auch nicht großartig wissen, weil wie du es gerade beschreibst, das ist ja eine ganz andere Art von Lehren, ne? Du bist ja du hast eine Neugier und auch das hätte ich in der Tat bei den Kindern auch anbringen können und müssen, dass du eine gewisse Neugier hast. Warum geht jemand eine Lösung in einer bestimmten Weise an? Ja, was steckt denn dahinter? Das ist ja ganz verschieden, wie Menschen auch auf Problemlösungen herangehen oder sich selbst weiterbilden und fortbilden wollen. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Ja, ich will immer noch kein Lehrer sein, notwendigerweise. Aber etwas lehren und zu schauen, habe ich selber verstanden? Kann ich es anderen beibringen? Kann ich dadurch wieder diesen Multiplikatoreffekt erreichen? Das finde ich extrem spannend und auch schön.
Ja, ich bin voll bei dir und ich habe ein Beispiel sogar aus deiner Domäne. Ich habe nämlich vor 1,5 Jahren die Situation gehabt, dass eine neue HR-Business-Partnerin mich betreuen sollte. Und die kam aus einer anderen Firma und wurde mir dann sozusagen zugeteilt und dann habe ich mein erstes Gespräch mit ihr gehabt. Und sie hat dann damals gemeint, hey, ich sehe meine Aufgabe in 1, 2, 3 operativen Themen. Also sie hat die Themen aufgelistet, hat gemeint, hier, ich helfe dir bei der Sache 1, bei der Sache 2 und so weiter. Und ich habe mir das dann alles angehört und ich habe dann irgendwann angefangen zu lächeln. Hat sie gemeint, wie, also warum lächelst du denn jetzt? Und habe ich irgendwie was Falsches gesagt? Habe ich gemeint, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, hey, die Themen, die du mir nennst, die sind gut und richtig, das sind operative Themen. Aber die Rolle, die du hast, nennt sich doch HR Business Partner. Und Partner ist für mich immer auf Augenhöhe. Und dann meint sie so, ja, okay, erzähl mal weiter, was meinst du denn damit? Dann habe ich gesagt, hey, für mich bist du auch mit dabei im Meeting, wenn wir eine Planung machen. Also wenn wir zum Beispiel planen, wo wollen wir denn zum Jahresende rauskommen? Wie viele Mitarbeitende wollen wir haben? Welche Skills wollen wir haben? Welche Pfade gibt es für die Menschen, sich weiterzuentwickeln? Das sind essentielle Themen für mich, weil speziell in einer Beratung, wir leben ja von Menschen. Und da muss ein HR-Business-Partner auch in meinen Augen auf dieser Ebene sein. Mit dem Sitz am Tisch, mit Meinungen, mit Vorschlägen, mit einem Challenger-Mindset. Und die hat das total gefreut. Und sie hat dann am Ende zu mir gesagt, hey, ich habe von dir was Neues gelernt. Und zwar ein anderes Selbstverständnis meiner Rolle. Und das ist unbeabsichtigt ein Lernmoment gewesen. Und das finde ich total schön. Also das ist eine Frage irgendwo auch der Haltung, wie du mit Kollegen, Mitarbeitenden agierst.
Sehr schön. Ja, wirklich meine Domäne. Und das spricht mir natürlich aus dem Herzen, wie du die Rolle auch darstellst. Sieht nicht jeder so, aber ich denke, man muss sich auch erarbeiten. Und da profitiert man natürlich von Teachern in dem Falle. Du da in deiner Rolle, die dann auch mal so einen Impuls gibt, zu sagen, hey, da steckt noch mehr drin. Also manchmal braucht man ja auch nur den Impuls. Da geht es gar nicht darum, jemandem zu zeigen, was genau, worum es geht, sondern zu sagen, hast du mal gedacht, in die Ecke.
Und das war ja auch nicht ganz uneigennützig. Also das Ziel ist ja nicht, dass die andere Person nur sagt, oh cool, meine Rolle ist wichtiger, sondern ich erhoffe mir dann umgekehrt natürlich auch mehr Input, ja, den die Person dann mitbringt, Mitdenken und Ideen, die ich dann selber natürlich auch nutzen kann. Cool, Andreas, jetzt haben wir 4 Sachen besprochen und da hat sich der Kreis auch schön geschlossen, ne, mit dem Teaching. The Pleasure of Beauty, The Pleasure of Leading und The Pleasure of Teaching. Ich kann das Buch empfehlen, hat auch eine gute Bewertung. Wir können in den Shownotes, wie gesagt, den Link mal reinmachen. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende, oder?
Ich glaube, da haben wir was Rundes gemacht und würde ich auch sagen, ein bisschen Teaching haben wir auch dabei. Geld verdienen wir hier mit der Nix, wisst ihr ja. Aber also außer den 2,13 Euro, die uns Julep jeden Monat überweist, nach Abzügen der Kosten. Aber letztendlich machen wir es ja auch aus Spaß an der Freude. Und vielleicht ist da eher der The Pleasure of Beauty dann doch nochmal mit dabei, soweit wir es denn empfinden.
Total, total schön. Andreas, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir und an alle schönen Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem, wie viel Uhr es bei euch ist. Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.